Im Samyutta Nikaya gibt es eine Geschichte von, wo der Laienanhänger Dhammadina mit 500 weiteren Laienanhängern gekommen ist zum Buddha und gesagt hat, möge der Erhabene uns auf eine Weise ermahnen und anleiten, die uns für lange Zeit zu Wohl und Glück führt. Okay. Darauf sagt der Erhabene, Dhammadina, ihr solltet euch so üben. Von Zeit zu Zeit wollen wir in jene Lehrreden des Tathagata, die tief von tiefer Bedeutung sind, überweltlich und von der Leerheit handeln, eindringen und darüber nachdenken. Also hier haben wir zum einen die Tatsache, dass das zu Wohl und Glück führt. Also das ist nicht etwas, was jemand erschrecken muss oder abschrecken muss, der Begriff der Leerheit, man kann ja, weil es ja leer von etwas ist, man kann auch sagen, es ist frei von etwas, um das Positive auszudrücken. Zum anderen wird hier gesagt, dass man eindringen soll und darüber nachdenken soll. Das ist etwas, was wir von den Anusatis kennen. Dass man in ein Thema eindringt und darüber nachdenkt. Seltsamerweise ist Sunyata Anusati gibt es nicht. Warum? Vielleicht deswegen, weil es eine wichtige Voraussetzung von den Anusatis nicht erfüllt. Man kann es nicht wirklich im Trubel des Haushalts und im Agieren mit der Welt machen. Also der Martina sagt dann auch, ach nee, lass mal, dafür haben wir gar keine Zeit und das ist alles viel zu schwierig und nee, sag uns doch lieber was anderes. Und dann sagt er eben, naja, dann übt euch halt in Vertrauen zu Buddha Dhamma Sangha und den Tugenden, die den Edlen lieb sind. Also auch wieder die drei Anusati und die Ausübung der Tugenden. Also aus dieser kurzen Begebenheit sieht man eben schon, dass Sunyata Anusati etwas schwieriger ist als die anderen, über die wir sprechen. Und dass es gut ist, sich zurückzuziehen und das ganz still für sich zu üben, kommt jetzt auch gleich in der Mahasunyata Sutta vor. Das habe ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene im Lande der Sakya bei Kapilavatthu im Park der Feigenbäume. Da nun begab sich der Erhabene eines Morgens zeitig gerüstet, mit äußerer Robe und Schale versehen, auf den Almosengang nach Kapilavatthu, trat in der Stadt von Haus zu Haus um Almosen hin und wandte sich dann nach dem Mahl vom Almosengang zurückgekehrt der Einsiedelei des Sakyas Kalakemaka zu. Um bis gegen Sonnenuntergang da zu verweilen. Um diese Zeit aber waren in der Einsiedelei des Sakyas Kalakemaka viele Sitze bereitgestellt und der Erhabene saß diese vielen Sitze dort und dachte bei sich, viele Sitze sind in der Einsiedelei des Sakyas Kalakemaka bereitgestellt. Leben hier wohl viele Bhikkhus? Damals nun war der ehrwürdige Ananda in der Einsiedelei des Sakyas Gata. In Gemeinschaft vieler Bhikkhus mit der Herstellung von Roben beschäftigt. Als nun der Erhabene gegen Abend sich aus der Zurückgezogenheit erhoben hatte, begab er sich zur Einsiedelei des Sakyasgata. Dort angelangt nahm der Erhabene auf dem dargebotenen Sitz Platz und wandte sich dann an den ehrwürdigen Ananda. Viele Sitze Ananda sind in der Einsiedelei des Sakyas-Kalakemaka bereitgestellt. Leben dort viele Bhikkhus? Viele Sitze her sind in der Einsiedelei des Sakyas Kalakemaka bereitgestellt. Viele Bhikkhus halten sich dort auf. Dies ist unsere Zeit, die Roben zu fertigen. Also am Ende der Regenzeit trifft sich immer der Sangha und näht dann so viele Roben wie geht. Also aus den gefundenen und gespendeten Stoffstücken, die dann eben an die Mönche verteilt werden. Also die fertigen Roben werden dann an die Mönche gegeben, deren Roben total zerschlissen sind. Jetzt sagt der Buddha zum Ananda: Ananda, ein Bhikkhu glänzt nicht dadurch, dass er durch die Gemeinsamkeit froh wird, an der Geselligkeit Freude hat, sich der Geselligkeit hingibt, an Gesellschaft Befriedigung findet, sich in Gesellschaft vergnügt, sich über Gesellschaft freut. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig für Ananda, weil er war ja dann doch eher ein sehr umgänglicher Typ, hat immer auch so die Mittlerposition zwischen den Leuten, die zum Buddha hin wollten, und den Buddha selber gehabt. Er war da immer so ein bisschen dazwischen geschaltet und hat auch immer versucht, mit allen freundlich zu verkehren und Streit zu schlichten und so weiter. Und vielleicht wurde das da bei diesen Gelegenheiten, wo sich eben viele Mönche getroffen hat, ist das ein bisschen ausgeufert, dass der Buddha ihn da gerade so anspricht. Das aber Ananda, ein Bhikkhu, der durch die Gemeinsamkeit froh wird, an der Geselligkeit Freude hat, sich der Geselligkeit hingibt, an Gesellschaft Befriedigung findet, sich in Gesellschaft vergnügt, sich über Gesellschaft freut, jemals nach Wunsch, ohne Beschwerde, ohne Schwierigkeiten das Wohl der Entsagung, das Wohl der Abgeschiedenheit, das Wohl des Friedens, das Wohl des Erwachens erlangen kann, das ist unmöglich. Das ist nun einer dieser ganz kategorischen Aussagen des Buddha, die dann bei vielen eher nicht so gut ankommen, weil viele sich eben an Gesellschaft und Geselligkeit und so weiter erfreuen und so alleine irgendwo zurückgezogen im Wald zu sitzen, ist für die meisten doch relativ schwer, zumindest auf Dauer. Aber ohne das zu erlernen, wie man wirklich abgeschieden verweilen kann, kriegt man es eben nicht auf die Reihe, wenn man das Wohl der Entsagung, das Wohl der Abgeschiedenheit, das Wohl des Friedens, das Wohl des Erwachens erlangen will.
Wobei sich das ja jetzt natürlich an Mönche richtet.
Das ist aber genauso für die Laien der Fall, weil die...
Ja, natürlich, aber die... Ich meine, unser einer, der wird wahrscheinlich jetzt nicht sofort das Wohl des Erwachens sowieso nicht erlangen.
Das, ja, mei, das kommt immer auf Fähigkeit und Anspruch drauf an. Ja. Wenn ich natürlich nicht darauf anlege, dann ist das relativ wurscht. Aber wenn ich es darauf anlege, dann ist das halt eine von den Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit das machbar ist.
Und mit Abgeschiedenheit, ist denn also wirklich die Abgeschiedenheit im Wald und, so gemeint oder eben die sich von den Hindernissen abgeschieden sein? Beides.
Vorrangig natürlich die Abgeschiedenheit von den Hindernissen, weil sonst geht sowieso nichts weiter, aber eben auch gerade in dem Zusammenhang mit Sunyata, eben wirklich die Abgeschiedenheit, ob es jetzt im Wald ist oder in der eigenen Wohnung, ist letztendlich wurscht, aber solange es mich immer nach Geselligkeit, nach Unterhaltung und so weiter drängt und mir das halt einfach furchtbar schwerfällt, allein für mich still, zufrieden zu verweilen, dann kann ich auch nicht viel erwarten. Also wenn ich mir immer einen abbrechen muss, damit ich mal jetzt 10 Tages Retreat gehe und froh bin, dass der wieder vorbei ist, weil ich endlich wieder reden darf,
Aber ich glaube, man muss das Prinzip verstehen, weil andererseits ist ja die Betrachtungen gerade auch möglich für diejenigen, die sich nicht so absondern können, sondern im Trubel halt das als Werkzeug hernehmen. Aber das funktioniert dann wohl auch nur, wenn man nebst diesen Betrachtungen im Trubel der Haushälterschaft auch noch Zeit findet, den Geist zum Kontemplieren über diese Betrachtungen führen zu können. Und dazu brauchst du ja auch wieder Abgeschiedenheit. Das ist dann doch ein Widerspruch in sich.
Nein, es ist kein Widerspruch. Also die Anusati sind ja dazu da, um den Geist in den richtigen Zustand zu versetzen, also aus den Hindernissen rauszubringen, und den Zustand, der durch die Anusatis dann erzeugt wird, der wird dann natürlich idealerweise dazu genutzt, jetzt in die Vertiefungen reinzugehen. Ja? Das kann ich natürlich nicht im Trubel, ja? Aber im Trubel kann ich üben, den Geist aus den Hindernissen rauszubringen. Also es ist praktisch wie, ich muss ja erst einmal vorgehen zum Sprungbrett, bevor ich hüpfen und reinspringen kann. Ja? Also dafür sind die da.
Ja? Wenn ich jetzt diesen Trubel als Öde empfinde, dann ist es wieder ganz was anderes, wenn ich diesen Trubel als unbedingt nötig empfinde. Das
genau.
ist,
genau.
wie ich so geschaltet
ist.
Bin. Ne?
So ist es.
Ich kann auch einsam und allein sein, meinetwegen im Oktoberfest, ja. weil mich das einfach anödet und langweilt. Also,
ja.
egal. Ne?
Darf ich fragen, ich ja? habe jetzt hier was vom Zoom-Winkel ausgedruckt und du hast einen anderen Text?
Nö. Also, was?
Bei mir ist es anders
übersetzt. Wieso? Was steht da?
Ich habe die auch.
Das ist ähnlich, aber ein bisschen anders.
Also, das ist wahrscheinlich der neue einer. Der hat auch zwei Texte dazu.
Ja.
Also, das ist sicher der alte, weil er von Erleuchtung spricht.
Dann ist da.
Ist aber doch sehr anders als deine.
Ja? Ja. Okay, lies mal vor.
Also, das, was du gerade gelesen hast. Ananda, ein Bhikkhu zeichnet sich nicht aus, indem er Geselligkeit liebt, indem er sich mit Geselligkeit vergnügt, indem er sich der Vorliebe für Geselligkeit hingibt, indem er Geselligkeit liebt, indem er sich mit Gesellschaft vergnügt, indem er sich mit Gesellschaft vergnügt, indem er sich über Gesellschaft freut. In der Tat, Ananda, es ist nicht möglich, dass ein Bhikkhu, der Geselligkeit liebt, der sich mit Geselligkeit vergnügt, der sich der Vorliebe für Geselligkeit hingibt, der Gesellschaft liebt, der sich mit Gesellschaft vergnügt, der sich über Gesellschaft freut, jemals nach Belieben, ohne Problem oder Schwierigkeit, die Glückseligkeit der Entsagung, die Glückseligkeit der Abgeschiedenheit, die Glückseligkeit des Friedens, die Glückseligkeit der Erleuchtung erlangen wird.
Das ist der alte Text, den hast du
denn
auch?
Der alte Text, was hinzukommt, ist das, ist der Text, der sich im Opanaiko drin findet. Das heißt, es ist ein Text, den ich auf der Grundlage vom Zumwinkel seinem Text erstellt habe, indem ich ihn mit anderen Übersetzungen verglichen habe.
Wow.
Und dem Pali.
Und das ist der?
Das ist der.
Opanaiko
drin ist.
Ja, der klingt auch flüssiger als das, was ich da habe.
Tja, habe ich ja auch lang dran gearbeitet.
Also, darf ich noch mal ganz kurz nachfragen?
Ja.
Das heißt doch, der wird es nicht ohne Anstrengung oder sowas, oder nicht, es würde nicht leicht fallen, so habe ich das jetzt verstanden.
Ja.
Genau.
Ja.
Und es kann doch sein, dass einer, der eben schon noch Geselligkeit liebt, sich einfach ein bisschen mehr anstrengen muss.
Genau.
Und außerdem heißt es ja jetzt nicht, dass unser einer jetzt sofort irgendwie jeder so, ist klar, als Einsiedler jetzt so in die Einöde gehen soll. Und es heißt ja auch außerdem, dass man den Umgang mit edlen Freunden pflegen soll. Und dass das ist das ganze Dhamma ist und so. Also,
Rentnerreich.
Ja. Das ist ja nichts Böses, wenn man halt einfach gern mit Freunden zusammen ist. Oder?
Mit Edlen.
Ja.
Aber dann, wenn man dann liest, welche Themen dann alle nicht zu besprechen sind, Ja. Dann kann man genauso den Mund halten. Ja. Dann nützen einem die ganzen Freunde nichts
mehr. Aber was der Bruder meint, ist halt eben so diese Geselligkeit und dass er hauptsächlich mal irgendwie unterwegs ist. Mhm. So oberflächliches,
ganz untertauchen.
Ja. Nein, du hast schon recht. Ich meine, das ist natürlich, für einen Mönch ist es natürlich besonders wichtig, nach Wunsch und leicht diese Zustände zu erreichen. Das ist klar. Er hat ja sonst nichts.
Ja, aber es ist ja, wenn sie zu früh in die Einsamkeit gehen, dann ist es anders.
Ja, dann bringen sie sich
um. Ja, klar.
Dass sie in die Einsamkeit gehen sollen.
Genau.
Kein Mensch sagt das. Aber der das mag und denkt, Mensch, das steht da auch noch, das ist ja wunderbar, dann mache ich das.
Also habe ich auch gedacht, aber es ist nicht so.
Man muss.
Ja, das heißt ja auch im Wald und nicht ans Meer.
Ja, Moment.
Okay. Von einem Bhikkhu aber, der alleine lebt, abseits von Gesellschaft, kann erwartet werden, dass er nach Wunsch, ohne Beschwerde, ohne Schwierigkeiten, das Wohl der Entsagung, das Wohl der Abgeschiedenheit, das Wohl des Friedens, das Wohl des Erwachens erlangt. Es steht im Sutta Nipata, steht so, sogar zeitweilige Befreiung ist unmöglich für den, der Gesellschaft liebt. Um das nochmal richtig deutlich darzustellen. Es ist halt einfach so. Tatsächlich, Ananda, ist es nicht möglich, dass ein Bhikkhu, der durch die Gemeinsamkeit froh wird, an der Geselligkeit Freude hat, sich der Geselligkeit hingibt, an Gesellschaft Befriedigung findet, sich in Gesellschaft vergnügt, sich über Gesellschaft freut, jemals entweder die Befreiung des Geistes, die zeitweilig und erfreulich ist, erreichen und darin verweilen kann, oder gar die Befreiung des Geistes, die anhaltend und unerschütterlich ist. Von einem Bhikkhu aber, der alleine lebt, abseits von Gesellschaft, kann erwartet werden, dass er die Befreiung des Geistes, die zeitweilig und erfreulich ist, oder die Befreiung des Geistes, die anhaltend und unerschütterlich ist, erreichen und darin verweilen kann. Ich sehe keine einzige Art der Form einander, bei deren Veränderung und Wandel nicht Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung in einem, der danach verlangt und sich daran erfreut, entstehen würde. Jedoch gibt es da einander dieses Verweilen, das vom Tathagata entdeckt wurde. Eben das Verweilen in der Leerheit. Sagt er im 121 in der kleinen Sunyata Sutta, wie früher einander, so verweile ich auch jetzt oft in der Leerheit. Die Leerheit, in der der Buddha verweilt, ist natürlich eine völlig andere, in der wir Anfänger verweilen. Aber wir kommen noch drauf, dass es ein graduelles Hinabsteigen in die Leerheit gibt. Also man muss nicht gleich vom 10-Meter-Turm springen, sondern man kann es erst einmal vom Beckenrand versuchen. Wenn man schwimmen gelernt hat. Das sollte man vielleicht als erstes. Innerlich in die Leerheit einzutreten und darin zu verweilen, indem man allen Zeichen keine Aufmerksamkeit schenkt. Das ist natürlich das höchste Verweilen in der Leerheit, dass man allen Zeichen keine Aufmerksamkeit schenkt. Man kann das ein bisschen noch verdeutlichen, indem man das den Zeichen keine Aufmerksamkeit schenkt, so umschreibt, dass man nicht umherschweift in der Reinstadt der Formvorstellungen, Tonvorstellungen, Duftvorstellungen, Geschmacksvorstellungen, Berührungsvorstellungen, geistigen Vorstellungen. Sondern vielmehr, dass man sieht, wie es in M18 heißt, bedingt durch Auge und Formen entsteht Sehbewusstsein. Und das Ganze natürlich für die anderen Sinne genauso. Das Zusammentreffen der drei ist Kontakt. Durch den Kontakt bedingt ist Gefühl. Fertig. Idealerweise. Aber was bei uns passiert, bei uns geht es ja weiter. Was man fühlt, das nimmt man wahr. Hat also ein Zeichen, hat eine Vorstellung, hat einen Begriff. Was man wahrnimmt, darüber denkt man nach. Worüber man nachdenkt, darüber ufert man begrifflich aus.
Nicht unbedingt.
Untersucht man aber, ihr Mönche, weise, erfahren, klug, das Auge, das Ohr, die Nase, die Zunge, den Körper, den Geist, dann erscheinen sie verlassen, erscheinen öde, erscheinen leer. Weil, wenn der Wahrnehmungs- oder der Bewusstwerdungsprozess beim Gefühl endet und eben es nicht zur Wahrnehmung kommt, nicht zum Nachdenken über die Wahrnehmung, nicht zum begrifflichen Ausufern über das, was wahrgenommen wurde, dann heißt es, in diesem Moment ist kein Ich da, weil es ist immer ein Ich, das wahrnimmt. Es ist immer ein Ich, das darüber nachdenkt und es ist immer ein Ich, das entsprechend ausufert in Gedanken darüber. Das heißt, in diesem Moment ist der Geist leer von Ich und Mein. Das ist so nicht da. Dazu gibt es noch etwas sehr Interessantes im Kalakarama Sutta. Da heißt es, der Tathagata wähnt kein sichtbares Ding als getrennt vom Sehen, kein hörbares Ding als getrennt vom Hören, kein empfindbares Ding als getrennt vom Empfinden, kein erkennbares Ding als getrennt vom Erkennen. Das ist eine ganz wichtige Aussage, auf die wir später dann noch genauer zurückkommen. Aber hier geht es weiter. Des Weiteren sind, wie es die Suten oft klar machen, alle Wahrnehmungen an sich bloße Zeichen, Vorstellungen oder Begriffe. Während der Weltling also sagt, dass er Dinge mit Hilfe von Zeichen wahrnimmt, sagt der Tathagata, dass alles, was wir wahrnehmen, bloße Zeichen sind. Formen, Töne, Düfte, Geschmäcker, Berührungen und Gedanken sind allesamt Zeichen, denen das Bewusstsein nachläuft. Doch noch immer mag die Frage gestellt werden, was bedeuten diese Zeichen? Dinge natürlich, würde der Tathagata sagen. Diese Dinge sind jedoch nicht diejenigen, die der Weltling im Sinn hat, wenn er nach einer Antwort auf diese Frage sucht. Gier, Hass und Verblendung sind die Dinge, die nach der Lehre des Tathagata alle Sinneswahrnehmungen, alle Zeichen bedeuten. Wenn der Tathagata, während er so verweilt, von Bhikkhus und Bhikkhunis, von Laienanhängern und Anhängerinnen, von Königen und Ministern oder von Lehrern anderer Sekten oder deren Anhängern besucht wird, dann spricht er mit einem Geist, der sich der Abgeschiedenheit zuwendet, nach Abgeschiedenheit neigt und strebt, zurückgezogen, sich an der Weltabwendung erfreut und vollständig mit den Dingen, die die Grundlage für die Triebe bilden, abgeschlossen hat, dann spricht er stets auf eine Weise, die darauf abzielt, sie zu entlassen. Das ist jetzt das, was du gesagt hast, wenn der Tathagata auf dem Oktoberfest ist, ist er trotzdem in der Abgeschiedenheit. Verweilt er trotzdem in Sunyata Vihara. Aber für uns ist das ein bisschen hochgegriffen momentan. Also, Ananda. Wenn sich ein Bhikkhu daher wünschen sollte, möge ich innerlich in Leerheit eintreten und darin verweilen, dann sollte er seinen Geist innerlich festigen, ihn beruhigen, ihn einig machen und ihn sammeln. Und wie festigt er seinen Geist innerlich, beruhigt ihn, macht ihn einig und sammelt ihn? Ananda, da tritt ein Bhikkhu ganz abgeschieden von Sinnesvergnügen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen in die erste Vertiefung ein, in die zweite, in die dritte, in die vierte. Auf diese Weise festigt ein Bhikkhu seinen Geist innerlich, beruhigt ihn, macht ihn einig und sammelt ihn. Also wenn ich in die zeichenlose Sammlung des Geistes oder Sunyata Vihara eintreten will, benötigt mein Geist eine konzentrative Stärke, die den Vertiefungen entspricht. Warum ist jetzt der Ananda uns ein Stück voraus und wir können diese Anweisung oder diese Anleitung nicht eins zu eins übernehmen? Warum?
Ja, Ananda war ja beim Buddha, den er jederzeit fragen können. Ne? Erstens, und dann hat er bestimmt durch das, was er sich, der hat ja ein Gedächtnis gehabt, das war super phänomenal.
Jetzt hast du es.
Und deswegen hat er ja da auf was zurückgreifen können.
Warte, nein, jetzt bist du wieder daneben. Aber warum war sein Gedächtnis so gut? Warum konnte er sich alles merken?
Ja, weil...
Weil er Konzentration
hat. Nein.
Warum?
Es gibt welche, die haben so gedacht.
Nein. Es wird eindeutig gesagt, warum sich der Ananda alles merken kann.
Ja.
Das war nicht.
Weil sein Geist von den Hindernissen frei war.
Ach. Echt?
Das heißt, er war immer schon... Zumindest während er die Lehrreden gehört hat, war unabgelenkt, schon in der angrenzenden Sammlung, wie man das so nennen will.
Im edlen Schweigen. Im
hat schon den ersten Samadhi-Zustand erreicht.
Außerdem war er schon Sturm eingetreten.
Ja, das wird aber deswegen nicht als Begründung genannt, sondern als Begründung wird eindeutig genannt, weil sein Geist von den Hindernissen frei war. Deswegen konnte er sich das alles merken. Jetzt ist es bei uns natürlich nicht so, dass unser Geist die meiste Zeit von den Hindernissen frei ist. Deshalb müssen wir einen Schritt weiter vorne anfangen. Und was nutzen wir da dazu?
Unser Gedächtnis.
Anusati.
Jawohl, die Anusati.
Aber der Ananda, der war natürlich immer in der Anwesenheit des Buddha und der war auch beglückt von dem, was er gehört hat, wodurch die Hindernisse gar keine Chance gekriegt haben. Das heißt halt für uns, dass wir nicht ständig diesen edlen Umgang haben und auch überstülpt werden mit weltlichem Zeugs, was man eigentlich eher meiden sollte und uns nicht so oft wieder einander mit den Lehrreden auseinandersetzen und beschäftigen. Also ich denke, der war, oder ist es dann auch karmische Voraussetzung gewesen, dass er unanfällig war für die Hindernisse? Ich meine, der war natürlich in der besten Gesellschaft, in der man mal sein kann und hat nur Lehrreden gehört. Da hat der Hindernis keine Chance. Ja. Dieser inneren Haltung dazu, voll Zuweilung und Liebe und Interesse, diese Faktoren... Die haben wir natürlich nicht in dem Sinne so zur Hand.
Der war
immer. Woher kommt es wohl?
Ja.
Aber wir sagen mir.
Ja, da kann man nichts machen, oder?
Nicht in edlen in edler Gesellschaft. Ich meine, es ist ja nicht, dass wir uns dauernd erfreuen an irgendwelchen Gesellschaften, sondern uns gehen ja auch unnütze Kontakte auf die Nerven. Nehme ich mal an, so weit sind wir ja auch schon, dass wir nur uns freuen an guter Gesellschaft. Aber die haben wir halt nicht immer. Man muss sich manchmal auch so Situationen stellen.
Und? Was willst du mir damit sagen?
Dass wir die Bedingungen noch nicht so haben, wie der Ananda sie hatte, um so hindernisfrei zu sein.
Und da kann man nichts machen?
Natürlich kann man da was dran machen.
Okay, was denn?
Immer wieder hingehen, immer wieder seine Betrachtungen machen, die richtigen Kontemplationen und Reflexionen. Ja. Das machen wir ja auch, hoffentlich ja. alle. Aber es dauert, also, aber es ist halt mit Unterbrechungen, die man dann auch oft nicht vermeiden kann oder auch nicht möchte, immer, weil man die Energie nicht hat oder nicht aufbringt. So.
Ja. Also der Ananda wurde auch nicht von jetzt auf gleich zum Hiwi des Buddha, sondern der hat da auch etliche Leben gebraucht, die, um in diese bevorzugte Position zu kommen. Ja? Also der hat ja was dafür getan. Das ist ja nicht, ein Sechser im Lotto gewonnen, einfach so, sondern er hat sich ja über Leben und Leben und Leben immer wieder dafür entschieden, immer wieder daran gearbeitet. Das sieht man ja in den Wiedergeburtsgeschichten, dass die immer wieder auf dieselben treffen, immer wieder auf dieselben treffen. Hm. Also, wenn er also der Mönch in die eine oder andere Vertiefung eingetreten ist, was macht er dann? Dann wendet er innerlich seine Aufmerksamkeit der Leerheit zu. Und wie geht es? Das ist jetzt
einfach zu schauen, was nicht da ist. Und dann da in diesem, was nicht da ist, in diesem frei von oder leer von Hindernissen oder was auch immer, darin verweilen. Leer von Funkstörungen. Also diesen Raum ausbreiten, halten durch gute Konzentration und versuchen drin zu bleiben.
Das ist eine Möglichkeit. Ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also das nein, meinst du nicht.
Ich hier gar nicht verstanden.
Das ist die Kette gewesen, dass du auch damals gesagt hast, erstmal Vertrauen und dann kommt das Zuhören und der nächste Schritt, was weiß ich, und so weiter, dass es irgendwann wird es da Zufriedenheit, also vom Zuhören Zufriedenheit, sein Herz wird ja ruhiger und dann wird es noch tiefer und so weiter und so fort. Das ist, verschafft man auch diese Konzentration, dass es die Hindernisse zum Beispiel zur Seite weggehen.
Klar.
Und deswegen konnte er auch ja diese, die ganze Aufnahme, also 100% zum Beispiel übernehmen, was Buddha gesagt hat.
Ja, ja, da hast du völlig recht, aber wir sind schon einen Schritt weiter.
Ja, aber ich verstehe das in hier nicht, die Nummer 9. Okay. Da steht, er will innerlich, richtet sich auf die Leerheit auf und dann tritt sein Geist nicht innerlich
jetzt, in. So weit sind wir doch noch gar nicht. Jetzt, der eine ist zweit hinten, der andere ist zweit vorne. Jetzt lassen wir heute mal ein bisschen Zeit.
Ja,
ich versuche ja etwas zu erklären.
Entschuldige.
Nein? Also. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in die Leerheit einzutreten. Wir werden die einzeln besprechen, natürlich. Jetzt stelle ich mal eine vor, aus der M43. Und was ist die Befreiung des Geistes durch Leerheit? Da erwägt ein Bhikkhu, der im Wald oder zum Fuße eines Baumes oder in eine leere Hütte gegangen ist, dies ist leer von einem Selbst oder etwas, das einem Selbst gehört. Also, ich habe einen hochkonzentrierten Geist und richte ihn auf die fünf Khandas. Ja? Und schaue nach, wo ist das Selbst? Ist da Anwesenheit des Selbst im Körper, in den Gefühlen, in der Wahrnehmung und so weiter? Also, das ist, man sieht das ja auch bei den Beispielen für die Khandas: Schaum. Da ist nichts da. Luftblasen, da ist nichts da. Bananenstaude, kein Kern. Fata Morgana, auch nichts da, letztendlich. Und der Zaubertrick fürs Bewusstsein, wo auch nur der Anschein da ist, dass etwas da wäre. Ja? Um das aber wirklich erkennen zu können, deutlich erkennen zu können, muss der Geist eben schon eine starke Konzentration haben. Ja? Also ist jetzt vielleicht auch nicht so etwas, das für jeden von uns geeignet ist. Ja? Genauer definiert ist es in einer Parallelstelle im Samyutta Agama. Das ist oft, das findet man da ein paar Sachen, die Dinge genauer erklären. Da heißt es dann, also wie das gemacht wird. Ja, heißt dann, das Auge und so weiter ist leer, es ist leer von Beständigkeit, es ist leer von Dauer und von einer unwandelbaren Natur. Und es ist leer von allem zu einem Selbstgehörigen. Also das ist, während im Pali eben nur steht, das ist leer von einem Selbst oder etwas zu einem Selbst gehört, hat man in der chinesischen Version, es ist leer von Beständigkeit, von Dauer, von einer unwandelbaren Natur und es ist leer von allem zu einem Selbstgehörigen. Warum ist das so? Das ist seine ihm innewohnende Natur. Formen, Augbewusstsein, Augkontakt bedingt durch Augkontakt entstandenes Gefühl, das angenehm, unangenehm oder neutral ist, ist ebenfalls leer. Leer von Beständigkeit, von Dauer, von einer unwandelbaren Natur. Und es ist leer von allem zu einem Selbstgehörigen. Warum ist das so? Das ist seine ihm innewohnende Natur. Also daraus kommt eben auch dieser, oder da wird dann dieser Mahayana-Leerheitsbegriff daraus, empty of inherent existence. Okay. Also, er wendet innerlich seine Aufmerksamkeit der Leerheit zu, nachdem er seinen Geist stark konzentriert hat. Während er innerlich seine Aufmerksamkeit der Leerheit zuwendet, tritt sein Geist innerlich nicht in die Leerheit ein und erlangt keine Zuversicht, keine Beständigkeit und keine Entschlossenheit. Wenn das so ist, versteht er, während ich innerlich meine Aufmerksamkeit der Leerheit zuwende, tritt mein Geist innerlich nicht in die Leerheit ein und erlangt keine Zuversicht, keine Beständigkeit und keine Entschlossenheit. Auf diese Weise ist er sich dessen klar bewusst. Wessen ist er sich klar bewusst?
Dass das, die Leerheit nicht da ist.
Ganz genau, so ist es. Im Sutta Nipata heißt es, stets achtsam tilgend jeden Glauben an ein Ich, betrachte diese Welt als leer. Zum Todbesieger werde so. Wer so die Welt betrachten kann, vom Todesfürsten wird er nicht erspäht. Aber wenn das natürlich nicht geht, was bleibt mir dann anderes übrig, als die Abwesenheit der Leerheit zu bemerken?
Eigentlich wie im Satipatthana.
Ja, ja, das ist, kommen wir noch dazu, es gibt eine ganz enge Verbindung zum Satipatthana. Dann wendet er äußerlich seine Aufmerksamkeit der Leerheit zu, auch da tritt es nicht wirklich ein, er wendet innerlich und äußerlich seine Aufmerksamkeit der Leerheit zu. Jetzt kommen wir zum Satipatthana, weil innerlich und äußerlich kommt auch ständig im Satipatthana-Sutta vor.
Obwohl es der innerliche leichter zu betrachten als äußerliche ist, oder? Kann man schon bestimmen?
Wart. Das bedarf der Erklärung. Also, es kommt jetzt wieder darauf an, was innerlich und äußerlich heißt. Es gibt keine definitive Antwort dafür. Wenn man beim Analayo, der das Ganze erforscht hat, nachschaut, dann wird man sehen, dass innerlich und äußerlich vom Abhidhamma, von den Kommentaren von Leuten wie Mahabua, Dhammadaro, weiß der Teufel was, gegenwärtigen Meditationslehrer unterschiedlich interpretiert wird. Also, schauen wir mal, ob wir was in den Sutten finden. Wir haben dazu im Samyutta Nikaya, leer ist die Welt, leer ist die Welt. Also die Welt, könnte man jetzt sagen, das ist ja eigentlich dann was Äußerliches. Inwiefern aber wird gesagt, die Welt sei leer? Was da, Anando, leer ist, leer von Ich und von Ich zum Ich-Gehörigen, zu dem, Anando, wird gesagt, leer ist die Welt. Was aber ist leer von Ich oder zum Ich-Gehörigen? Die sechs Innen- und Außengebiete, die sechs Arten des Bewusstseins, die sechs Berührungen, die 80, Entschuldigung, Gefühle. Das ist leer von Ich und zum Ich-Gehörigen. Das hört sich jetzt wieder nicht so äußerlich an. Das hört sich jetzt wieder eher innerlich an. Aber, was hatten wir vorher? Ein wichtiger Satz. Ja, man sieht mit den Hindernissen, oder Freiheit von Hindernissen ist noch nicht so weit her.
Aber auch waren ja lauter wichtige Sätze.
Na gut, Moment. Der Tathagata wähnt kein sichtbares Ding als getrennt vom Sehen, kein hörbares Ding als getrennt vom Hören, kein empfindbares Ding als getrennt vom Empfinden, kein erkennbares Ding als getrennt vom Erkennen. Das relativiert diese Begriffe innerlich und äußerlich dann doch durchaus. Ja? Also das jetzt mal kurz im Geist behalten. Analaya sagt dazu, innerlich und äußerlich kommen sonst eigentlich in dieser Form nur noch in der Satipatthana Sutta vor, was den engen Zusammenhang der beiden Meditationspraktiken zeigt. Auch ist das klar Bewusstsein und das Überwinden von Begierde und Missmut hier dasselbe wie in der Satipatthana Sutta. Die gleiche Parallelität zieht sich dann noch weiter, denn auch in der Satipatthana Sutta geht es bei der dritten Körperbetrachtung um das Kombinieren der Praxis mit verschiedenen Aktivitäten, von denen viele auch in der Mahasunyata Sutta erwähnt werden. Okay, also wir können hier eine Verknüpfung herstellen. Ich möchte es jetzt ein bisschen anders aufziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob er recht hat oder ob meine Theorie jetzt richtiger ist und jeder selber, nachdem diese Begriffe unklar sind, kann sich natürlich ja jeder selber Gedanken machen. Wir hatten also erst gerade die Befreiung durch Leerheit. Dies ist leer von einem Selbst oder von etwas, das einem Selbst gehört. Recht viel innerlicher geht es nicht, meiner Meinung nach. Ja? Seien wir uns da einig? Oder? Okay. Kann man zumindest nachvollziehen, dass ich das sage. Jetzt schauen wir uns aber die Chulasunyata Sutta an. Und da heißt es dann, gleich wie einander diese Terrasse von Migaras Mutter leer von Elefanten, Rindern und Rossen ist, ohne Gold und Silber, frei von der Gesellschaft von Weibern und Männern, und nur diese Nicht-Leerheit, nämlich die in Abhängigkeit von anwesenden Bhikkhu-Sangha vorhandene einheitliche Wahrnehmung da ist, ebenso richtet ein Bhikkhu seinen Geist auf die Abhängigkeit von der Vorstellung Wald bestehende einheitliche Wahrnehmung aus, indem er die Vorstellung Dorf nicht beachtet und die Vorstellung Menschen nicht beachtet. Also hier haben wir zum einen Nichtbeachtung von Zeichen, und zum anderen haben wir hier Nichtbeachtung von Zeichen, die man durchaus als äußerlich ansehen könnte. Dorf, Menschen, hört sich ziemlich äußerlich an. Also hier haben wir jetzt einen anderen Zugang zur Leerheit. Ja? Sein Geist dringt in diese Vorstellung von Wald ein und erlangt Zuversicht, Festigkeit und Entschlossenheit. Oder auch nicht. Wenn man nach der anderen Sutta geht. Er versteht, Störungen, die in Abhängigkeit von der Vorstellung Dorf entstehen könnten, sind hier nicht vorhanden. Störungen, die in Abhängigkeit von der Vorstellung Menschen entstehen könnten, sind hier nicht vorhanden. Vorhanden ist nur dieses Maß an Störung, nämlich die einheitliche Wahrnehmung, die in Abhängigkeit von der Vorstellung Wald besteht. Also hier auch wieder, was ist nicht da? Wodurch ist etwas nicht da, weil etwas anderes da ist.
Also ich habe das, gefällt mir sehr schwer, das zu verstehen, muss ich sagen. Also die Vorstellung Wald bedeutet, dass ich Wald denke, spreche, aber nichts assoziiere mit Wald.
Also nein.
Wald ist Wald.
Nein, ganz einfach. Du warst doch sicher mal schon im Wald, alleine. Ja, das kannst du doch vorstellen.
Ja.
Ja, und wenn du dir jetzt diese Vorstellung im Geist festhältst, das ist ja etwas, was wir eigentlich ständig üben, dass wir ein Objekt und eine Vorstellung von einem leeren Wald ist nichts anderes als ein Objekt, dass wir das im Geist festhalten. Okay? Du hast also die Vorstellung Wald im Geist und das an sich wird jetzt nicht viel helfen. Aber wenn du zu der Vorstellung Wald noch die Wahrnehmung hast, dass was da nicht da ist, keine Menschen, kein Trubel, dass da Ruhe, also praktisch keine Unruhe, keine Störungen da sind.
Aber das habe ich eigentlich auch gemeint, ne? Also Wald ohne Assoziationen, ohne Störungen.
Ja, also ich habe jetzt verstanden, dass du sagst Wald und dann denkst du, oh ja, grün und Bäume und grün
Nee, das
und
da. Eben nicht.
Nee,
ja.
Genau. Okay.
Ja, gut.
Weil die Begrifflichkeit und mehr nett.
Die Vorstellung.
Die Dinge sind die Dinge, so wie sie hier überliefert sind, ist das für unsere Begrifflichkeit, für die Allgemeinheit, für die Sangha Wald und fertig, ohne dass da viel drumherum gedacht wird. Und dass ich das ergreift und ausbaut.
Ja.
Und man muss ja auch lernen, einfach zu sehen, die Dinge sind die Dinge und mehr nett.
Ja, genau. Und da also hast so ja die Vorstellung Wald, leerer Wald, kann man sich ja vorstellen. Also man, das ist jetzt wieder für Leute, die ihr Vorstellungsvermögen haben. Für mich ist das furchtbar schwer.
Für mich auch.
Weil ich in Worten denke und nicht in Bildern. Aber Leute, die in Bildern denken, können diesen Zugang zur Leerheit eben gut nutzen. Weil sie einfach das Bild vor sich haben, du kannst da, keine Ahnung, an einen leeren Strand denken oder sonst irgendwas. Ist egal. Nur du kombinierst ein geistiges Objekt, diese Vorstellung, mit der Wahrnehmung oder der klar bewussten Wahrnehmung, dass da Störungen, die im Trubel und in der Familie und so weiter da sind, hier nicht da sind. Es ist frei davon, es ist leer davon. Okay?
Ja. Das ist so schwierig, finde ich. Also, und wie ist es jetzt zum Beispiel mit Erde? Was stelle ich
Warte, jetzt immer langsam. Kaum ist ein bisschen gesund, kannst du sie nicht mehr zügeln. Also, es geht ja weiter. Er versteht Störungen, nämlich, okay, er versteht, dieser Wahrnehmungsbereich ist leer von der Vorstellung eines Dorfes. Dieser Wahrnehmungsbereich ist leer von der Vorstellung von Menschen. Gegenwärtig ist nur diese Nichtleerheit, nämlich die einheitliche Wahrnehmung, die in Abhängigkeit von der Vorstellung des Waldes im Geist besteht. Somit betrachtet er ihn als leer von dem, was nicht vorhanden ist. Also das ist relativ klar. Das aber, was gegenwärtig bleibt, versteht er so. Das ist gegenwärtig. Also eben auch immer hier dieser Switch praktisch, das ist da, aufgrund der Anwesenheit von dem ist das nicht da. So ist dies sein echtes, unverzerrtes und reines Hinabsteigen, sein echter, unverzerrter und reiner Zugang in die Leerheit. Ja, also das ist die oberste die Oberfläche praktisch. Und da geht es dann jetzt immer weiter, immer tiefer rein in die Leerheit. Weil diese Vorstellung Wald ist ja auch noch recht, ausgeschmückt. Also man stellt sich ja vielleicht vor, also dass dann die Sonne durchscheint und der Wind weht und vielleicht doch noch ein paar Vögel zwitschern oder sonst irgendwas. Ja? Also das ist noch recht, da ist noch viel los.
Das ist eine andere Vorstellung von Konzentration, dass es weiter tiefer geht. da ist man noch mehr ja konzentriert. Also das ist eine Art von Sammlung, kann man sagen.
Ja, selbstverständlich ist das eine Art von Sammlung. Ja. Klar. Klar. Du musst ja diese Vorstellung halten. Ja. Wenn du die Vorstellung nicht hältst, wenn die wackelt, wenn sie immer wieder verschwindet, dann kannst du ja auch gar nicht sehen, was nicht da ist. Also das muss stabil sein. Ja, klar. Muss vielleicht nicht ganz so stabil, also die geistige Konzentration muss vermutlich nicht ganz so stabil sein in diesem Stadium, als wenn ich erkennen will, dass die fünf Kandas leer sind. Aber ich muss schon in der Lage sein, meinen Geist so auf eine Vorstellung zu konzentrieren, dass das nicht wackelt. Zumindest für einen bestimmten Zeitraum.
Als Nimitta quasi, selber wie Nimitta ja. Da.
Ja. Aber ich kann dann den Wald doch auch in Natura, also ich denke da an den Bahia, an diese Rede. Ich kann doch den Wald sehen und dabei leer sein.
Ja, wenn du das kannst, super.
Also könnte man hoffen, dass man das mal kann, so meine ich.
Ja, ja, aber ich meine, du kannst natürlich gleich vom 10-Meter-Brett springen, wenn du das kannst. Der Buddha rät eher, erst einmal langsam anzufangen. Aber wenn du natürlich meinst, du kannst das wieder wie hier machen, dann feel free.
Endziel, oder? Das ist dann das Endziel.
Ja, selbstverständlich. Klar. Also man kann
kein Papancha kriegt, wenn man jetzt anwarten.
Das ist ja eigentlich Bereinigung des Geistes.
Gut. Weiter so dann einander. Betrachtet der Bhikkhu die Vorstellung Menschen nicht mehr, betrachtet die Vorstellung Wald nicht mehr, sondern richtet seine Aufmerksamkeit auf die in Abhängigkeit von der Vorstellung Erde bestehende einheitliche Wahrnehmung. Sein Geist dringt in jene Vorstellung Erde ein und erlangt Zuversicht, Festigkeit und Entschlossenheit. Also eben die Vorstellung, jetzt nimmt er ja die nächste Vorstellung Erde, aber auch die muss fest sein. Ja, deswegen sagt er ja Zuversicht, Festigkeit und Entschlossenheit. Also diese drei Faktoren müssen da sein, nicht nur so ein kurzes Wald weg, sondern es muss stabil sein. So wie die Haut eines Bullen frei von Falten ist, wenn sie mit 100 Nägeln voll ausgespannt wird, genauso richtet ein Bhikkhu, indem er die Erhebungen und Vertiefungen dieser Erde, die Flüsse und Schluchten, die Wüsten und waldigen Gebiete, die Berge und unebenen Gegenden nicht beachtet, seine Aufmerksamkeit auf die in Abhängigkeit von der Vorstellung Erde bestehende einheitliche Wahrnehmung. Chinesischen Übersetzung heißt es dann, sieht er stattdessen diese Erde als eben und flach an, wie eine Handfläche, dann ist die Art der Betrachtung nutzbringend und sollte häufig unternommen werden. Also das ist die Wahrnehmung oder das Bild, das ich habe, wird vereinheitlicht. Ja, die kann man natürlich Erde auch der Globus und die Wüsten und die Wolken und weiß der Teufel was, Hundebabys und alles, was es nicht alles gibt auf dieser Welt, vorstellen. Das hilft mir aber nichts, weil das ja viel komplexer ist als die Vorstellung Wald, die ich vorher hatte. Ja? Ich brauche also eine ganz einfältige oder ganz eine schlichte Vorstellung von Erde. Ebenso wie es im Chinesischen heißt, wie eine Handfläche. So leer. Oder eben, wie es hier gesagt wird, eine Bullenhaut, die gespannt wird.
Das ist die 21, nee, die 22, das ist die 121.
Es gibt doch auch diese Casina-Übungen, auch Erdcasina.
Genau, das geht jetzt so in Richtung Erdcasina. Nur, der Unterschied ist natürlich das, was jetzt kommt.
Also, ich habe unter Erde verstanden, die Erde, also die Acker.
Und das Dreck.
Dreck, ja.
Ja. Nein.
Nein. Welt.
Nein, auch nicht Welt, einfach Erde. Also das ist schon wirklich so ähnlich wie das Erdcasina letztendlich. Etwas, eine große Fläche, eben von einheitlicher Farbe ohne Konturen mehr oder weniger. Also das Erdcasinas sind Meditationsobjekte, die die Mönche früher gemacht haben. Da haben sie sich halt dann so einen, wie soll ich sagen, vielleicht so einen Kreis oder einen Kasten oder was gemacht. Und da haben sie dann diese Erde so ganz flach gestampft und haben halt immer auf die Erde geschaut und haben versucht, dieses Bild sich so einzuprägen, dass sie es auch mit geschlossenen Augen sehen können.
Mhm. Ja? Zum Beispiel 500, 600 Kilometer weit von Erde, von oben betrachten, so etwa.
Nein.
Auch nicht.
Auch dann ist die Erde ja noch bunt und mit Wolken und so weiter. Nein, ist was völlig anderes. Nein, es geht wirklich um eine ganz einheitliche Vorstellung. Ja. Ganz einfach, ganz schlicht, einfach braun, groß, rund oder eckig.
Kann man sich eine braune Farbe
vorstellen?
Ja, könnte. Kann man gleich eine braune Farbe vorstellen?
Ja, von mir aus stellst du auch eine braune Farbe vor, das ist ja völlig wurscht. Ja. Es geht einfach um eine einheitliche Vorstellung, die deutlich einheitlicher, einfacher ist als die Vorstellung Wald. Ja? Die Kasina-Übungen ist etwas, was es früher schon gegeben hat, schon vor der Zeit des Buddha. Dadurch waren sehr tiefe Meditationszustände möglich, darum geht es hier aber nicht. Denn es geht ja weiter. Er versteht, und das ist jetzt das, worum es wirklich geht, Störungen, die in Abhängigkeit von der Vorstellung Menschen entstehen könnten, sind hier nicht vorhanden. Störungen, die in Abhängigkeit von der Vorstellung Wald entstehen könnten, sind hier nicht vorhanden. Vorhanden ist nur dieses Maß an Störung, nämlich die einheitliche Wahrnehmung, die in Abhängigkeit von der Vorstellung Erde besteht. Er versteht, dieser Wahrnehmungsbereich ist leer von der Vorstellung von Menschen, dieser Wahrnehmungsbereich ist leer von der Vorstellung von Wald. Gegenwärtig ist nur diese Nicht-Leerheit, nämlich die einheitliche Wahrnehmung, die in Abhängigkeit von der Vorstellung der Erde im Geist besteht. Somit betrachtet er ihn als leer von dem, was nicht vorhanden ist. Das aber, was gegenwärtig verbleibt, versteht er so. Das ist gegenwärtig. So ist auch dies Ananda sein echtes, unverzerrtes und reines Hinabsteigen in die Leerheit. Also, eins nach dem anderen, langsames Hinabsteigen in die Leerheit, die immer leerer wird. Das nächste ist dann schon der unendliche Raum.
Also man lässt immer mehr hinter sich, immer mehr die Vielheit zurücklassen. Ja,
genau.
Ich denke auch, dass darum das auch nützlich ist, diese Vielheitsvorstellung, sonst könnte man ja gleich grün oder braun nehmen, aber gerade den Geist zu trainieren, diese Vielheit und Papancha und Gestaltungswelt, die man als außen wähnt, einfach zu lernen, dass man das zurückbringt auf dieses eine feste Zeichen und dann immer.
Ja, es geht halt einfach nicht von jetzt auf gleich für den normalen Menschen. Ja? Aber das ist ein Zugang zur Leerheit, mit dem man arbeiten kann, wenn man eine gute Vorstellungskraft hat. Ein weiterer Zugang zur Leerheit wäre zum Beispiel mit den Dhatus zu arbeiten. Dass man die Dhatus, die Wahrnehmungsqualitäten, auf den Körper bezogen, dass man mit diesen arbeitet und dann irgendwann merkt, dieser Wahrnehmungsbereich ist leer von einem Körperbild. Mhm. Ja? Also es geht immer darum, eine Übung mit dieser Wahrnehmung der Abwesenheit von etwas zu verbinden. Das ist der Trick bei der Leerheit. Es gibt verschiedene Zugänge, aber immer die Idee ist eben zu sehen, da ist, was jetzt nicht da ist. Ja.
In der 21, die du vorgelesen hast, da steht ja nämlich auch gegenwärtig, nämlich die Singularität. Das heißt, dass man nicht die Dualität, das heißt, dass man nur nichts, kein Gegenüber ist,
oder? Nein, das ist einfach eine schlechte Übersetzung.
Ach so, okay. Das habe ich nämlich.
Es geht eben um diese einheitliche Wahrnehmung.
Einheitliche.
Dass die Wahrnehmung einheitlich ist. Also, sie wird immer mehr vereinheitlicht im Laufe der Übung. Je tiefer ich in die Leerheit steige, desto einheitlicher wird es. Ja, also die vorher, natürlich ist der Wald auch schon eine einheitliche Wahrnehmung im Vergleich zur Vorstellung Dorf und Jubel, Trubel, Oktoberfest. Klar. Okay, also, so würde jetzt ich äußerlich interpretieren. Also mal praktisch, also innerlich kann ich die Leerheit eben zum Beispiel auf die Kandas richten. Ich kann aber auch eben den anderen Zugang, den äußerlichen Zugang wählen, indem ich eine äußere Vorstellung nutze, um nach und nach in die Leerheit zu kommen. Dann heißt es weiter, er wendet innerlich und äußerlich seine Aufmerksamkeit der Leerheit zu. Also das heißt, letztendlich macht es mal so, er macht es mal so, wie er es gerade kann. Also wenn du das Prinzip verstanden hast, worum es geht bei Sunyata oder der Übung von Sunyata oder der Beschäftigung mit Sunyata, dann kannst du verschiedene Zugänge nutzen. Eben, wie ich vorher schon gesagt habe, man kann auch dann die Bilder für die Kandas nutzen, als Ausgangspunkt. Und natürlich auch.
Die Bilder.
Also Schaumasse für Körperlichkeit.
Die Gleichnisse.
Ja, die Gleichnisse, genau. Also das wäre ja auch etwas Äußerliches, das ich dann praktisch nutzen kann. Ja? Also, egal. Wichtig ist eben nur deutlich wahrzunehmen, was nicht vorhanden ist. Ja? Wie wir es zu Anfang schon gemacht haben, oder auch wie ich es letzte Mal schon gesagt habe, kann einfach auch den binären Buddha-Code anwenden. Dukkha, kein Dukkha. Dukkha, kein Dukkha. Ja? Das reicht schon. Es ist auch schon ein Hinabsteigen in die Leerheit letztendlich, weil ich sehe, was nicht vorhanden ist. Okay. Dann geht es weiter. Er wendet seine Aufmerksamkeit der Unverstörbarkeit zu. Und auch da hat er natürlich wieder, kann er durchaus Schwierigkeiten haben. Und was macht er, wenn er Schwierigkeiten hat, wenn sich sein Geist nicht festigt? Dann weiß er das. Da kommt jetzt wieder kommt jetzt wieder eine Verbindung zum Anfang, wenn wir uns dazu zur Unerschütterlichkeit die M105 anschauen. Wenn eine Person auf das Unerschütterliche abzielt, ist sie nur an diesbezüglichen Gesprächen interessiert, die ihr Denken und Erwägen stimmt damit überein. Und sie gibt sich mit Personen dieser Art ab und findet Befriedigung durch sie. Aber wenn ein Gespräch über weltliche, materielle Dinge stattfindet, wird sie nicht zuhören oder sich dem widmen oder ihren Geist anstrengen, um es zu verstehen. Sie gibt sich nicht mit Personen dieser Art ab und findet keine Befriedigung durch sie. So wie ein gelbes Blatt, das von seinem Stiel gefallen ist, nicht in der Lage ist, wieder grün zu werden, genauso hat eine Person, die auf das Unerschütterliche abzielt, die Fessel weltlicher materieller Dinge abgeworfen. Sie sollte als Person aufgefasst werden, die nicht durch die Fesseln weltlicher materieller Dinge gebunden ist, die auf das Unerschütterliche abzielt. So, das ist doch ein guter Schlusspunkt. Aber wenn es noch Fragen gibt, haben wir noch eine Viertelstunde Zeit.
Also auf welche Stufe hat man dann da erreicht?
Da bist du schon sehr tief in die Leerheit eingedrungen, wenn es das Unerschütterliche
ist. Man dann schon nicht einmal Wiederkehrer oder irgendwas?
Ach, wir immer mit eurer Klassifizierung von Leuten. Also
versuch's nur so grob.
Vergiss es einfach.
Vergiss es, okay.
Auf jeden Fall ist es nicht wert, sich darüber Gedanken zu machen.
Ja, also ganz weit, glaube
ich. Aber über das zu schauen, ich meine, in erster Instanz, ist der Geist da jetzt so beschaffen, dass er immer sehen will, was da ist? Aber man kann den auch umlenken lernen, dass man über das, was da ist, schaut, was ist denn jetzt eigentlich nicht da?
Genau.
Und das ist interessant. Hast du das letzte Mal? Du hast irgendwann auch mal gesagt, jetzt guckst du doch mal.
Das hätte jetzt aber sonst geredet. Nee. Das ist nicht interessant.
Nee, interessant in dem Sinn, weil man dann irgendwann merkt, wie viel alles miteinander zusammenhängt, was in den Sutren so steht, wenn man die Prinzipien, warum etwas geübt werden soll, verstanden hat. Du hast letztens nämlich auch schon mal gesagt, du hast herausgefunden bei der Vorbereitung für die Betrachtungen, dass man auch so angehen kann zu schauen, was stimmt jetzt eigentlich von dem, was ich wahrnehme, oder was ist da Schaum oder so, wo ich noch gesagt habe, das ist ja ganz gacker, wenn du nur deine perfektierte Wahrnehmung siehst. Aber das ist ja eigentlich, das, was nicht da ist, ist der natürlichere Zustand der Wahrnehmung von also der hat ist so ein natürlicherer Geisteszustand wie der Geist voll mit Luftblasen und Phänomenen, dass er das mal kennen.
Alles ist natürlich, sonst gäbe es nicht. Ja, das ist vielleicht heilsamer und weniger leidbehaftet, ja. Aber natürlich ist es so oder so.
Also frei
aber
von
denke mal lieber in eine andere Richtung. Was heißt denn das, wenn ich immer wahrnehme, dass das nicht da ist, das nicht da ist?
Dass zum allerletzten auch gar selbst die Wahrnehmung von einem selbst
auch das, auch das, da aber ist. Seid ihr mal gleich beim Ende. So schnell geht das nicht. Wenn ich bemerke, dass etwas nicht da ist, dann hast du doch das als Voraussetzung, dass es vorher da war. Ja? Was ist dann passiert? Was?
Es ist vergangen.
Es ist die Unverbundenheit.
Genau.
Ja? Ja, aber das eben, das ja. Habe ich mir auch gedacht, eben, dass man das in Verbindung mit Anicca
selbstverständlich
sehr das deutlich
ist,
sehen
das
kann.
Ist etwas, ja. was daraus erwächst.
Genau.
Ja? Wenn ich übe meine Wahrnehmung, genau. Wozu? Damit ich etwas anderes genau. Wahrnehmen kann.
Genau.
Ja. Darum geht es. Ja. Wenn ich immer wieder sehe, okay, das ist nicht da, vorher war es aber gerade da, jetzt ist es nicht da, ja, irgendwann merke ich, das vergeht, das vergeht, das vergeht, das kommt, bleibt ein bisschen vergeht. Naja, aber es geht ja darum, Anicca, Dukkha, Anatta zu sehen. Ja? Und diese Übung mit der Leerheit hilft dabei, weil ich lerne, meine Wahrnehmung zu verändern. Das ist das. Du kannst da alle Suten anschauen. Es geht immer darum, eine andere Art der Wahrnehmung zu bekommen.
Und dann sieht man auch ja andere Parallelität, also dass man sieht, wie viel man die falschen Wahrnehmungen aussortieren kann, weg. Und dass man auch ja unterscheiden kann, also was man Gutes gesehen hat, ja war sehr schlecht oder andersrum, dass man ja auf richtige Linie dann bleibt. Dass man richtig aussortieren kann.
Super,
gut.
Toll.
Dann einen wunderschönen guten.
Danke. Das war ein bisschen komplex gewesen. Mathematisch, ja, also da hat. Ich konnte nicht so auflösen, die ganze Geschichte.
Ja, ganz so einfach wie die normalen Anders hat, ist das nicht. Mhm.